Liebe Hörerinnen und Hörer, wir heißen Sie herzlich willkommen zu unserer Reihe Missionswerk Mitternachtsruf für Sie gelesen.
Hatten Sie schon einmal das Gefühl, dass Gott Sie nicht beachtet, weil Ihre Gebete nicht sofort beantwortet werden? In Ihrem Buch »Lieber Gott, danke für die Gebete, die du nicht erhört hast« zeigen uns Arno Fröse und Dieter Steiger anhand der Leben einiger großer Männer Gottes auf, dass es uns gerade ermutigen und stärken soll, wenn Gott nicht jede einzelne Bitte erhört, denn seine Wege sind sehr viel höher als unsere und er kennt das Ziel. Hören Sie heute den 6. Teil dieses Buches.
Wir wünschen Ihnen beim Hören dieser Sendung Gottes reichen Segen. Es liest für Sie Andreas Klinner.
Teil 6. Die Berufung der Apostel. Und er spricht zu ihnen, folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Matthäus 4, Vers 19. Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Und er spricht zu ihnen, folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Und als er von dort weiterging, sah er in einem Schiff zwei andere Brüder, Jakobus, den Sohn des Zebedäus, und dessen Bruder Johannes, mit ihrem Vater Zebedäus ihre Netze flicken. Und er berief sie. Da verließen sie sogleich das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Matthäus 4, die Verse 18 bis 22. Welche Art von Mensch wäre als Botschafter des höchsten Königs im Universum geeignet? Welche Art von Bildung wäre erforderlich, um für eine solch hohe Aufgabe überhaupt in Betracht zu kommen? Als Jesus aber am See von Galiläa entlang ging, sah er zwei Brüder, Simon, genannt Petrus, und dessen Bruder Andreas. Die warfen das Netz in den See, denn sie waren Fischer. Vers 18. Aus rein menschlicher Sicht beurteilt, müssen wir zugeben, dass das ein Fehler war. Der Herr hätte nicht einfache Fischer zu einem derart wichtigen Dienst berufen sollen. Ein Hirte weiß wenigstens, was er tut. Er sorgt für seine Schafe, beschützt sie vor wilden Tieren und kennt jederzeit ihre Zahl. Das Leben von Fischern hingegen ist Wunschdenken. Ihre Existenzgrundlage basiert auf Hoffnung, nicht auf etwas Greifbarem. Sie werfen ihre Netze aus, ohne zu wissen, ob sie einen Fisch fangen oder nicht. In dieser Branche muss man viel Gelassenheit mitbringen. Auch heutigen Fischern wird mit Misstrauen begegnet, wenn sie von dem großen Fang berichten, der ihnen wenig überraschend stets zu entkommen scheint. Kein vernünftiger Fischer kann sagen, ich werde heute Nacht hinausfahren und 8 Kilo Barsch fangen. Das ist einfach unmöglich. Es gibt keine Garantie dafür. Er fischt in der Hoffnung, etwas zu fangen. Und der Fang ist hoffentlich so groß, dass er nicht die Geschichte von dem einen Fischer finden muss, der ihm entkommen ist. Folge mir nach. Jesus sprach 10 Worte, um Petrus und Andreas in seinen Dienst zu stellen. Vers 19 heißt es, folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Und wie reagierten Petrus und Andreas? Da verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Vers 20. Ohne weitere Diskussionen, Fragen, Qualifikationen und wahrscheinlich auch ohne große Bildung folgten sie ihm. Ihre größte Qualifikation war, dass sie nicht zögerten, sondern augenblicklich alles stehen und liegen ließen, womit sie gerade beschäftigt waren, und ihm folgten. Dieselben Worte benutzt Jesus auch, um sie und mich zu berufen. Folgt mir nach, und ich will euch zu Menschenfischern machen. Sind Sie bereit, ihm zu folgen? Wenn Sie Jesus folgen, geben Sie sofort alles auf, was Sie an einer ernsthaften Nachfolge hindert. Das heißt nicht, dass sie ihre Arbeit kündigen sollen. Alles hinter sich zu lassen bedeutet nicht, sich von ihrer Familie zu trennen. Ein Ehemann oder eine Ehefrau soll nicht Partner und Kinder verlassen, um aufs Missionsfeld zu gehen. Das wäre ein grobes Missverstehen dieses Auftrags und ein Verstoß gegen die Anweisungen der Bibel. Wenn aber jemand für die Seinen, besonders für seine Hausgenossen, nicht sorgt, so hat er den Glauben verleugnet und ist schlimmer als ein Ungläubiger. 1. Timotheus 5, Vers 8. Geistlich gesehen lautet die Frage, sind sie wirklich bereit, alles hinter sich zu lassen, oder ist es ihnen wichtiger, sich selber mitsamt ihren Interessen an die erste Stelle zu setzen? Möchten sie lieber eine gute Stellung, sodass sie sich im Ruhestand dieses oder jenes leisten können? Ist ihnen ihr irdisches Leben wichtiger als das, was eigentlich ihre erste Priorität sein sollte? Denken Sie bitte daran, dass unser Leben vergänglich ist. Mit jedem vergangenen Tag kommen wir dem unvermeidlichen Moment der Wahrheit näher, an dem unser Leben endet. Wo lagen dann Ihre Prioritäten? Zwei weitere Fischer. Auch Jakobus und Johannes waren Fischer und die nächsten beiden, die er zu Jüngern berief. Wie reagierten sie? Da verließen sie sogleich das Schiff und ihren Vater und folgten ihm nach. Matthäus 4, Vers 22. Ich wünschte, ich könnte Ihnen klar machen, wie schwerwiegend Ihre Entscheidung ist. Sie haben zwei Möglichkeiten. Entweder folgen Sie dem Weg dieser Welt mit allem, was sie zu bieten hat, oder Sie folgen Jesus. Die Frage ist nicht, ob Sie in die Gemeinde gehen, den Zehnten geben, eine Reihe von Missionaren unterstützen oder bei der Verbreitung des Evangeliums helfen. Die Frage ist, wollen Sie Jesus wirklich jetzt nachfolgen? Die Erwählung. Da rief er seine 12 Jünger zu sich und gab ihnen Vollmacht, über die unreinen Geister sie auszutreiben und jede Krankheit und jedes Gebrechen zu heilen. Die Namen der 12 Apostel aber sind diese: der erste Simon, genannt Petrus, und sein Bruder Andreas, Jakobus, der Sohn des Zebedäus, und sein Bruder Johannes, Philippus und Bartholomäus, Thomas und Matthäus, der Zöllner, Jakobus, der Sohn des Alpheus, und Lebbäus mit dem Beinamen Thaddäus, Simon der Kananiter und Judas Ischariot, der ihn auch verriet. Matthäus 10, die Verse 1 bis 4. Aufgrund meiner ersten Nachforschungen kann ich sagen, dass keiner der 12 etwas Außergewöhnliches geleistet hatte oder eine wichtige Position in der israelitischen Gesellschaft bekleidete. Später, als Jesus seine Aufgabe erfüllt hatte, am Kreuz starb, ins Grab gelegt wurde, auferstand und in den Himmel auffuhr, erlebten die Apostel zusammen mit den anderen erwartungsvollen Gläubigen, wie zu Pfingsten der Heilige Geist ausgegossen wurde. Als sie das Evangelium in Jerusalem predigten, wird berichtet, wie einige bemerkten, sie entsetzten sich aber alle, verwunderten sich und sprachen zueinander: Siehe, sind diese, die da reden, nicht alle Galiläer? Apostelgeschichte 2, Vers 7. Ihre Reaktion zeigt, dass Menschen aus Galiläa in Jerusalem nicht sonderlich geschätzt waren. Offensichtlich gründete ihre Autorität nicht auf einem intellektuellen Status, sondern einzig und allein auf dem Auftrag des Herrn: Geht aber hin, verkündigt und sprecht, das Reich der Himmel ist nahe herbeigekommen. Matthäus 10, Vers 7. Diese Botschaft galt ausschließlich dem Haus Israel. Jesus hatte ihnen gesagt: Begebt euch nicht auf die Straße der Heiden und betretet keine Stadt der Samariter. Geht vielmehr zu den verlorenen Schafen des Hauses Israel. Vers 5 und 6. Keine Buße. Johannes predigte: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nah herbeigekommen. Matthäus 3, Vers 2. Und Jesus verkündete: Tut Buße, denn das Reich der Himmel ist nah herbeigekommen. Matthäus 4, Vers 17. Und in Matthäus 10, Vers 7 sagte Jesus seinen Jüngern, sie sollten predigen: Das Reich der Himmel ist nah herbeigekommen. In Matthäus 10, die Verse 13 und 14 lesen wir: Und wenn das Haus es wert ist, so komme euer Friede über dasselbe. Ist es aber dessen nicht wert, so soll euer Friede wieder zu euch zurückkehren. Und wenn euch jemand nicht aufnehmen, noch auf eure Worte hören wird, so geht fort aus diesem Haus oder dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen. Doch Israel erwartete sein Kommen nicht. Sie erkannten seine Geburt nicht an und waren somit auch an seiner Botschaft nicht interessiert. Die Zeit war gekommen, dass die Menschen seine Botschaft hörten und ihr entweder glaubten oder sie ablehnten. Das war die Verkündigung des Reiches Gottes für das Volk Israel. Da sie aber den König ablehnten, empfingen sie dieses Reich nicht. Viele Menschen in Israel waren gläubig, und als die Zeit gekommen war, wurden ihre Ohren für das Evangelium geöffnet und sie nahmen die Wahrheit an. So begann die Gemeinde in Jerusalem und breitete sich aus in Judäa, Samaria und bis in die entferntesten Regionen der Welt. Jesus ist die Wahrheit, und über die Wahrheit kann nicht diskutiert werden. Entweder man glaubt, was Jesus sagt, oder nicht. Es braucht keine spezielle Offenbarung oder einen neuen wissenschaftlichen Beweis, um zu zeigen, dass er der Sohn Gottes ist. In seinem geoffenbarten Wort haben wir alle nötigen Beweise. Wer an den Sohn glaubt, der hat ewiges Leben. Wer aber dem Sohn nicht glaubt, der wird das Leben nicht sehen, sondern der Zorn Gottes bleibt auf ihm. Johannes 3, Vers 36. Petrus, der Fels. Da sprach er zu ihnen: Ihr aber, für wen haltet ihr mich? Da antwortete Simon Petrus und sprach: Du bist der Christus, der Sohn des lebendigen Gottes. Matthäus 16, die Verse 15 und 16. Als nächstes wollen wir uns Petrus zuwenden, dem ersten Apostel, den Jesus erwählte. Obgleich er einer der 12 Apostel war, hatte der Herr ihn erwählt, die Gemeinde in Jerusalem und in der Welt auf den Weg zu bringen. Es überrascht nicht, dass die Bibel Petrus öfter erwähnt als Johannes oder jeden anderen der Apostel. Deshalb sollten wir uns näher mit Petrus beschäftigen, dem Mann, der dem Herrn nach besten Kräften nachfolgte. Ich glaube, seine spätere Autorität ist teilweise auch auf die Tatsache zurückzuführen, dass er so spontan handelte. Als Jesus ihn und seinen Bruder Andreas berief, verließen sie sogleich die Netze und folgten ihm nach. Wir dürfen auch eine andere spontane Person nicht unerwähnt lassen: Abraham, der der Vater aller Gläubigen genannt wird. Er erhielt die Anweisung: Nimm doch deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, Isaak, und geh hin in das Land Moria und bringe ihn dort zum Brandopfer dar auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. 1. Mose 22, Vers 2. Seine Frau Sarah und er diskutierten nicht lange. Vielmehr sagt Vers 3, da stand Abraham am Morgen früh auf. Ein ähnliches Verhalten sehen wir auch bei anderen großen Männern Gottes in der ganzen Bibel. Sie handelten augenblicklich so, wie Gott es ihnen sagte. Ganz offensichtlich war Petrus überzeugt, dass Jesus der Sohn Gottes war, Israels Messias und der Erlöser der Welt. Sein Leben ist voller Beispiele, dass er bereit war, Jesus ohne Zögern zu folgen. Ein Fall von Berühmtheit. Nachdem Jesus etwa 5000 Männer ohne Frauen und Kinder gespeist hatte, Matthäus 14, Vers 21, sandte er die Jünger auf die andere Seite des Sees von Galiläa. Aufgrund des großen Wunders, das gerade geschehen war, war dies anscheinend nötig. Zur Zeit Jesu waren die Menschen nicht anders als wir heute. Wenn eine wichtige Person auftritt, kommen die Massen herbei, nur um einen Blick auf sie werfen zu können. Wenn ein Politiker, Schauspieler oder eine andere berühmte Person etwas Ungewöhnliches sagt, kommt es normalerweise auf die Titelseite der Zeitung. Mal ehrlich, ich finde es äußerst befremdend, dass Sportler von ihren Fans und den Medien so behandelt werden, als wären sie ein Gott. In den Vereinigten Staaten können wir jedes Jahr lesen, was der Präsident mit seiner Familie zu Thanksgiving gegessen hat. Ich kann nicht verstehen, warum Menschen meinen, derartige Informationen wären wichtig. Offenbar muss es berichtenswert sein, sonst würden die Medien es nicht melden, oder? In englischsprachigen Ländern wird auf die eine oder andere Weise stets groß über die englische Königsfamilie berichtet. Wenn die Medien persönliche Details versprechen, wird die Zeitung gleich von Scharen gekauft. Das ist eine ganz natürliche Reaktion, die überall auf der Welt zu finden ist. Tief im Herzen sehnt sich der Mensch nach einer Führungsperson. Jemand, der außergewöhnlich ist und als ein Gott bezeichnet werden kann. In der Unterhaltungsindustrie haben die fantastischsten Geschichten den größten Zulauf. Fiktionale Charaktere wie Superman, Star Trek oder die sehr populäre Batman-Reihe sind ein Riesenerfolg, weil die Menschen gerne in eine unrealistische, imaginäre und fiktive Welt flüchten. Vermehrung von Lebensmitteln. Am See von Galiläa hatte sich gerade ein enormes Wunder ereignet. Ihnen standen nur 5 Brote und 2 Fische zur Verfügung, aber die Bibel sagt, und sie aßen alle und wurden satt. Matthäus 14, Vers 20. Das war das Wunder Vermehrung. Doch das war noch nicht alles, denn weiter lesen wir in Vers 20, und sie hoben auf, was an Brocken übrig blieb, 12 Körbe voll. Einige liberale Theologen behaupten, dass Jesus die Massen hypnotisiert haben muss und alle den Eindruck hatten, sie hätten genug gegessen. Das ist nicht nur eine völlig falsche Auslegung der Bibel, sie scheint auch zu übersehen, dass nach der Speisung noch Lebensmittel übrig waren. Warum schickte Jesus die Jünger weg? Ganz offensichtlich wollte er sie davor schützen, dass die Massen sie zu Berühmtheiten machten. Die Bibel berichtet, dass Jesus auf den Berg stieg, um abseits zu beten. Vers 23. Wofür betete er? Den Inhalt seines Gebets teilt uns die Bibel nicht mit. Wir können nur annehmen, dass er seinen Wunsch zum Ausdruck brachte, den Willen des Vaters zu tun und das Werk zu vollenden, das er ihm aufgetragen hatte. Mich erstaunt es immer wieder, wenn ich höre, dass manche Christen meinen, das Gebet sei zweitrangig. Solche Gedanken sind sehr gefährlich, da Gebet nichts anderes ist als die direkte Kommunikation und Gemeinschaft mit dem lebendigen Gott, das beständig aufrechterhalten, gepflegt und praktiziert werden muss. Wenn wir die Bibel lesen, redet Gott zu uns. Wenn wir die Bibel lesen, redet Gott zu uns. Und im Gebet sprechen wir mit ihm. Wenn Jesus Christus, der keine Sünde kannte, unzählige Stunden im Gebet mit seinem Vater im Himmel sprach, wie viel mehr haben wir es dann nötig, Zeit im Gebet zu verbringen? Der Wind stand ihnen entgegen. Während Jesus betete, fuhren die Jünger über den See und kamen plötzlich in schlechtes Wetter. Wir lesen in Vers 24, das Schiff aber war schon mitten auf dem See und litt Not von den Wellen, denn der Wind stand ihnen entgegen. Das erklärt auch, warum sie es nicht schafften, den See in einer Stunde zu überqueren. Dieser unerwartete Sturm hielt sie mitten auf dem See fest. Der Text macht deutlich, dass sie eine lange Zeit auf dem See verbracht haben mussten, denn Vers 23 sagt, nachdem Jesus sie wegschickte, es war Abend geworden. In Vers 25 lesen wir dann: Aber um die vierte Nachtwache kam Jesus zu ihnen und ging auf dem See. Die vierte Wache war die letzte in der Nacht, die bis zum Tageslicht des nächsten Morgen reichte. Überflüssig zu erwähnen, dass die Jünger in großer Gefahr waren. Die Boote, mit denen sie den See von Galiläa überquerten, waren relativ klein und dem Wetter ausgeliefert. Plötzlich sahen sie, wie Jesus auf dem Wasser ging, und glaubten ihren Augen nicht. Sie erschraken und sprachen: Es ist ein Gespenst, und schrien vor Furcht. Vers 26. Jesus tröstete sie mit den Worten: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. Vers 27. Ein Bild von der Endzeit. Ich glaube, diese Stelle ist ein prophetisches Bild von der Entrückung der Gemeinde. Wie wir bereits festgestellt haben, war die vierte Wache die letzte und auch die gefährlichste, da die Mannschaft sehr müde und nicht mehr so wachsam war. Im Gleichnis von den 10 Jungfrauen lesen wir, dass 5 töricht und die anderen 5 klug waren. Bevor der Bräutigam kam, sagt die Bibel, wurden sie alle schläfrig und schliefen ein. Matthäus 25, Vers 5. Dieser geistliche Schlaf hat heute die Gemeinde Jesu Christi auf der ganzen Welt erfasst. Wenn Ihnen das noch nicht aufgefallen ist, dann schlafen Sie vielleicht auch und befinden sich in großer Gefahr. Allein auf Ihrem kleinen Schiff mitten auf der stürmischen See stellen die Jünger die Gemeinde dar, die allein ist auf dem Meer der Nationen. Wir können uns zwar mit verschiedenen christlichen Aktivitäten brüsten, mit Missionaren, die aufs Missionsfeld ausgesendet werden, dem Bau von größeren und schöneren Gemeindehäusern, einer großen Zahl von christlichen Radio- und Fernsehsendern und Verlagshäusern. Niemand kann leugnen, dass die Gemeinde heute einflussreicher und sichtbarer geworden ist als jemals zuvor. Wenn wir uns die Gemeinde aber näher anschauen, müssen wir zugeben, dass echte Gläubige, die konsequent auf dem Wort Gottes stehen, dünn gesät sind. Ich kann mir gut vorstellen, dass wir in nicht allzu ferner Zukunft noch einsamer werden. Schließlich leben wir in einer modernen, aufgeklärten Welt, wo alle Meinungen ihre Berechtigung haben und von jedem Toleranz gegenüber anderen erwartet wird. Wir werden für naiv, engstirnig und dogmatisch gehalten, wenn wir predigen: Und es ist in keinem anderen das Heil, denn es ist kein anderer Name unter dem Himmel den Menschen gegeben, in dem wir gerettet werden sollen. Apostelgeschichte 4, Vers 12. Wir finden uns im Abseits wieder und rufen ängstlich zum Herrn, der zu uns kommt und sagt: Seid getrost, ich bin's, fürchtet euch nicht. So überrascht es nicht, dass Paulus unter der Inspiration des Heiligen Geistes seine ausführliche Beschreibung der Entrückung mit den folgenden Worten beendet: So tröstet nun einander mit diesen Worten. 1. Thessalonicher 4, Vers 18. Wie lauten diese tröstenden Worte? Dass Jesus, wenn der Befehl ergeht und die Stimme des Erzengels und die Posaune Gottes erschallt, vom Himmel herabkommen wird und die Toten in Christus werden zuerst auferstehen. Danach werden wir, die wir leben und übrig bleiben, zusammen mit ihnen entrückt werden in Wolken, zur Begegnung mit dem Herrn in die Luft. Und so werden wir bei dem Herrn sein, alle Zeit. Die Verse 16 und 17. Fürchten Sie sich, Kind Gottes? Freuen Sie sich und jubeln Sie, denn mit jedem vergangenen Tag kommen wir ihm näher, der die Antwort auf alle unsere Ängste und Unsicherheiten ist. Petrus geht auf dem Wasser. Obwohl die Jünger sahen, wie Jesus auf dem Wasser ging, handelte Petrus spontan. Wir lesen in Matthäus 14, Vers 28: Petrus aber antwortete ihm und sprach: Herr, wenn du es bist, so befiehl mir, zu dir auf das Wasser zu kommen. Da sagte der Herr zu ihm: Komm! Dieser einfache Fischer hatte einen kindlichen Glauben und vertraute dem Herrn, so dass wir in Vers 29 lesen: Und Petrus stieg aus dem Schiff und ging auf dem Wasser, um zu Jesus zu kommen. Was für ein Gefühl muss es für Petrus gewesen sein, auf dem Wasser zu gehen? Petrus' Gebet wurde erhört und er ging auf dem Wasser. Aber sein Glaube schwankte, als er auf die umgebende Natur sah. Er blickte von Jesus weg und konzentrierte sich auf die Umstände. Vers 30 sagt: Als er aber den starken Wind sah, fürchtete er sich, und da er zu sinken anfing, schrie er und sprach: Herr, rette mich! Liebe Freunde, sehen ist nicht immer Glauben, aber Glauben heißt, die Realität zu sehen. Dieses Wunder bestätigte den Jüngern erneut, dass Jesus Christus Gottes Sohn ist. Vers 33. Was war der Grund für ein solches Zeugnis? Wieder hatten sie ein übernatürliches Wunder gesehen, das nur Gott wirken konnte. Sicher hatten sie in der Synagoge diese Bibelstelle gelesen: Er stillte den Sturm, dass er schwieg, und die Wellen sich beruhigten. Psalm 107, Vers 29. Aber ihr Bekenntnis beruhte auf dem, was sie gesehen und erlebt hatten. Da es nicht auf ihren Glauben zurückzuführen war, hatte es keinen Bestand. Später lesen wir, dass sie ihn alle verließen. Sogar nachdem Jesus auferstanden war und die Nachricht von seiner Auferstehung verkündet wurde, glaubten sie nicht. Warum nicht? Weil ihnen nur davon berichtet wurde und sie die Auferstehung nicht persönlich gesehen hatten. Glaube, der auf Erfahrung beruht, wird nur bis zur nächsten Erfahrung halten. Aber der Glaube, der sich auf das Wort Gottes gründet, wird ewig bestehen bleiben. Es ist gefährlich, nach Zeichen zu suchen. Matthäus 16 beginnt damit, dass die religiösen Autoritäten Jesus vergeblich zu provozieren versuchten. Auch sie wollten ein Zeichen sehen, um glauben zu können. Sie suchten nach Zeichen und bekamen das, was sie sahen, und sie glaubten nicht der Botschaft der Liebe, die Gott vor Grundlegung der Welt vorbereitet hatte. Deshalb warnte Jesus seine Jünger vor der Lehre der Pharisäer und Sadduzäer. Matthäus 16, Vers 12. Aufgrund des Zeugnisses, das wir vor allem in den Evangelien finden, konnte praktisch niemand, inklusive der religiösen Autoritäten, die Tatsache begreifen, dass Jesus der Sohn Gottes war. So fragte Jesus seine Jünger in Vers 13: Für wen halten die Leute mich, den Sohn des Menschen? Und sie sprachen: Etliche für Johannes den Täufer, andere aber für Elia, noch andere für Jeremia oder einen der Propheten. Vers 14. Offensichtlich sahen die Menschen in Jesus einen Propheten. Schließlich hatte er öffentlich gezeigt, dass er dazu bestimmt war, die Prophetie zu erfüllen. Niemand konnte das Zeugnis leugnen, das Jesus seinem Jünger Johannes in Matthäus 11, Vers 5 gab. Blinde werden sehend und Lahme gehen. Aussätzige werden rein und Taube hören. Tote werden auferweckt und Armen wird das Evangelium verkündigt.
Liebe Zuhörer, wir hoffen, dass Sie durch diese Sendung reich gesegnet wurden.
Sie hörten soeben den sechsten Teil des Buches »Lieber Gott, danke für die Gebete, die du nicht erhört hast« von den beiden langjährigen Bibellehrern und Missionaren Arno Fröse und Dieter Steiger.
Neben diesem Buch können Sie natürlich auch noch viele andere Artikel in unserem Verlag erhalten. Unsere Telefonnummer für Deutschland lautet 07745 8001. Ich wiederhole: 07745 8001. Und unsere Telefonnummer für die Schweiz lautet 044 952 1414. Ich wiederhole: 044 952 1414. Und natürlich finden Sie uns auch im Internet unter www.mitternachtsruf.ch.
Die nächste Sendung von Für Sie gelesen können Sie zur gewohnten Zeit hören, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Einsehbar unter www.rnh.de. Nun wünschen wir Ihnen weiterhin Gottes reichen Segen durch das Hören von Für Sie gelesen. Ihr Missionswerk Mitternachtsruf.